ARD.
Weil sie so gute Kumpels sind von Russlands Putin, weil sie so eng verflochten sind mit der Magerbewegung und sich damit so rühmen, müssen wir uns Sorgen machen, was sie mit den Informationen machen würden, zu denen sie dann Zugang bekommen.
Sagt Brandenburgs Innenminister René Wilke und meint damit die AfD, die in das wohl sensibelste Gremium der Brandenburger Politik drängt, die Parlamentarische Kontrollkommission. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik in dieser Woche, in der wir unter anderem darüber sprechen, wie sich das Aus der SPD-BSW-Regierung in Brandenburg auswirkt auf so wichtige Dinge wie die Überwachung des Verfassungsschutzes. Außerdem bleiben wir dran am möglichen Skandal um Fördermittel für Projekte gegen Antisemitismus in Berlin. Diesmal geht es nicht um alte Rechnungen, sondern um ganz neue, ganz aktuelle. Das alles in der heutigen Spreepolitik mit Sebastian Schöbel. Alle wollen was von Woidke. Während Berlin beim Brandenburger Landesvater diese Woche mal kurz nachgefragt hat, ob man nicht demnächst so eine Weltausstellung in Schönefeld machen könnte, schmiedet der SPD-Mann parallel seine nächste Regierung mit der CDU. Bei mir ist jetzt Martin Adam aus der landespolitischen Redaktion in Potsdam. Grüß dich, Martin.
Hallo.
Kurz dein Gedanke zu diesen Berliner Expo-Fantasien in Schönefeld. Unser Kollege Thomas Bittner hat versucht, Woidke darauf im Landtag anzusprechen, war ein bisschen schwierig zwischen Tür und Angel und seine Antwort war dann recht knapp. Weiß ich nicht, fragen Sie in Schönefeld, um es zusammenzufassen. Wer Woidke nicht kennt, könnte denken, der hat da einfach keinen Bock drauf auf das Thema oder verstehe ich ihn einfach nur nicht richtig?
Also so wie ich Dietmar Woidke bisher erlebt habe, ist es immer ein bisschen schwierig, ihn so zwischen Tür und Angel zu kriegen. Und er ist da sehr kontrolliert, also er gehört nicht zu denen, ist ja nur auch tatsächlich ein sehr erfahrener Politiker, der schon sehr lange dabei ist. Er gehört nicht zu denen, die man da mit einer Frage überraschen kann und auf einmal verquatscht er sich. Tatsächlich ist aber auch mein Gefühl bisher, dass die Expo-Begeisterung in Brandenburg sich zurückhält. Wir werden auch gleich noch darüber sprechen. Ein Teilgrund dafür könnte ein sehr, sehr großes Loch im Haushalt des Landes sein. Und da ist man, glaube ich, recht zurückhaltend, gerade damit jetzt neue, möglicherweise sehr teure Ideen auszubrüten.
Und es ist ja bekannt, dass man den Brandenburgern nicht unbedingt was aus dem Kreuz leiern kann. Und so viel erzählen wollen sie ja auch selber gar nicht, hat ja schon Fontane drüber geschrieben. Insofern.
Und dass es vielleicht auch reflexartig so eine gewisse Zurückhaltung gibt gegenüber tollen Ideen, die aus Berlin kommen. Insofern, mal sehen.
Ganz nebenbei habt ihr ja noch neben den politischen Schwierigkeiten, die im Augenblick zu bewältigen sind, ein kleines finanzielles Problemchen, könnte man sagen.
Minimal. Gut 3 Milliarden Euro pro Jahr groß. Von bis zu 7 Milliarden insgesamt ist da die Rede. Das war so ein bisschen so eine...
Als Loch in der Kasse sozusagen.
Als Loch in der Kasse, genau, Geld, was fehlt. Das wirkte so ein bisschen wie so ein vorgezogenes Abschiedsgeschenk von Robert Krumbach, dem Finanzminister, der das BSW auch verlassen hat und davon ausgehen muss. Ich glaube, er möchte gerne Finanzminister bleiben, aber er muss davon ausgehen, dass das in der neuen Regierungskoalition wohl nichts wird. Und er hat dann bekannt gegeben, dass für die kommenden Haushaltsjahre 27, 28 eben pro Jahr gut 3 Milliarden Loch sind. Da kann man Mittel umschichten, wenn man es runterrechnet, landet man bei etwa 1,5 Milliarden. Das ist aber trotzdem immer noch sehr, sehr viel Geld, so oder so, speziell für ein Land wie Brandenburg. Also da sind auch wenig Rücklagen vorhanden und da muss man jetzt auch davon ausgehen, dass das die Koalitionsverhandlungen ganz stark prägt. Also auch wenn die alle ziemlich dicht halten und sehr wenig jetzt gerade nach außen dringt aus den Verhandlungen, außer dass es sehr konstruktiv und sehr einvernehmlich läuft, muss man davon ausgehen, dass da keine großen Würfe dabei sein werden, weil einfach jetzt allen klar ist, wir haben keine Kohle, wir müssen eher irgendwo Kohle rausstreichen.
Das Thema wird uns auf jeden Fall begleiten, aber dann schauen wir jetzt erstmal auf das, was Herrn Woidke vermutlich deutlich mehr umtreibt, nämlich die Koalitionsverhandlungen in Brandenburg. Es wird natürlich weiter regiert, aber wie eigentlich? Wie macht man das, wenn man keine Mehrheit mehr hat?
Ja, die SPD-BSW-Koalition ist ja Geschichte und da war Regieren schon schwierig. Das hört man auch jetzt im Nachhinein durch, sowohl vom BSW als auch von der SPD, dass da eine gewisse Erleichterung vorherrscht, weil man sich, glaube ich, gegenseitig am Ende doch ziemlich auf den Kranz gegangen ist. Regiert wird natürlich trotzdem weiter, also einfach auch, weil sich die Welt weiter dreht und immer neue Herausforderungen kommen. Und wenn man jetzt so im Landtag in Brandenburg, in Potsdam unterwegs ist und sich jetzt auch am Mittwoch, Donnerstag die Plenarsitzung angeschaut hat, die Maschine läuft. Also man hat nicht das Gefühl, da hängen jetzt alle rum und schauen gelangweilt an die Decke, bis da eine neue Koalition zustande gekommen ist. Es gibt so ein paar Projekte, die sind von SPD und BSW noch gemeinsam auf die Schiene gebracht worden. Die werden natürlich jetzt ausgebremst. Also im Moment kann man sagen, die Maschine läuft, aber es gibt wenig Output, weil niemand so richtig entscheiden kann und so richtig entscheiden möchte. Also ein Gesetz zum Bürokratieabbau zum Beispiel ist auch viel besprochen worden, weil da auch sehnsüchtig drauf gewartet wird. Eine neue Bauordnung, um vor allem das Bauen in Brandenburg zu beschleunigen und einfacher zu machen. All diese Themen waren jetzt auch auf der Tagesordnung, sind dann aber ohne Debatte in die Ausschüsse verschoben worden. Das ist auch das normale Verfahren, die müssen da auch besprochen werden, aber man merkt, das ist jetzt so ein bisschen alles auf dem Abstellgleis.
Dreht alles nächste Runde.
Genau, das wartet jetzt einfach. Es gibt so ein paar andere Themen, den Vergabemindestlohn zum Beispiel, war ein ganz wichtiges Thema für SPD und BSW, also Mindestlohn spezifisch für den Fall, dass das Land, die öffentliche Hand, einen Auftrag vergibt, für einen Bau zum Beispiel. Und SPD und BSW hatten vor, diesen Vergabemindestlohn auf 15 Euro von aktuell 13 Euro anzuheben. Das ist so ein Projekt, da kann jetzt das BSW eine Debatte zwar erzwingen aus der Opposition, kann sagen, hier ist ein Antrag, wir müssen darüber reden, ist auch darüber gesprochen worden. Gleichzeitig ist klar, es passiert jetzt nicht viel, weil die CDU ganz stark gegen diesen Vergabemindestlohn ist. Die sagen, wir haben ja normalen Mindestlohn. Warum sollen wir jetzt hier nochmal quasi als Land eine Extrawurst draus machen? Die SPD wird einen Teufel tun, die CDU jetzt da vorzuführen und zu provozieren, indem sie irgendwie mit dem BSW, die wären auch gar nicht mehrheitsfähig, aber da jetzt irgendwie dran weiterarbeitet. Also auch das ist erstmal quasi, in Polen hat man immer gesagt, im Kühlschrank, im Eisschrank. Also ein Gesetz, was nicht weg ist, aber so ein bisschen eingefroren ist.
Ja, und das muss man auch nochmal ganz klar sagen, die SPD braucht die CDU. Das ist im Augenblick die einzige Option, die es gibt. Sonst müsste man theoretisch Neuwahlen ansetzen. Also nicht theoretisch, sondern praktisch.
Genau. Also ja, beziehungsweise Neuwahlen oder die SPD müsste als Minderheitsregierung weitermachen. Aber das will sie natürlich nicht, weil das Regieren dann nochmal schwieriger macht. Nach der letzten Wahl sah es so aus, dass nur SPD und BSW gemeinsam mehrheitsfähig waren und haben dann unter Zähneknirschen diese Regierungskoalition geschmiedet. Da hieß es auch von der CDU, wir sehen ganz klar, wir haben den Regierungsauftrag nicht. Und jetzt ist ja, bevor die SPD-BSW-Koalition zerbrochen ist, erstmal initial die BSW-Fraktion zerbrochen. Das waren 14 Leute ursprünglich, jetzt sind es nur noch 9. Und damit haben sich auch die Mehrheitsverhältnisse verschoben hin zur CDU oder zu dieser Verbindung SPD-CDU. Und jetzt ist genau die Situation, von der du gesprochen hast. Die beiden, die müssen jetzt miteinander, sonst wird es schwierig.
Dann lass uns über diese BSW-Fraktion erstmal sprechen, der Rest, der da noch da ist. Wie treten die jetzt im Parlament auf? Also haben die schon komplett auf Opposition geschaltet und alles, was früher gemeinsam mit der SPD toll war, wird jetzt in Bausch und Bogen verdammt?
Also ich würde behaupten, man merkt dort zumindest eine gewisse Erleichterung. Das war ja die ganze Zeit auch erkennbar, der Grundkonflikt innerhalb der BSW-Fraktion, dass man eigentlich lieber Opposition sein möchte und auch als Oppositionspartei angetreten ist und dann auf einmal diese Verantwortung vor der Brust hatte, zu sagen, wenn wir hier vor allem die AfD verhindern wollen, dann müssen wir jetzt irgendwie in Regierungsverantwortung gehen, als sehr junge Partei, auch als Fraktion mit Politikerinnen und Politikern, die zum Teil schon sehr erfahren sind und anderen, die wirklich ganz frisch dabei sind, wo man auch gesehen hat, die lernen dieses parlamentarische Arbeiten, während sie es tun. Und dieser Druck ist natürlich jetzt weg. Und das merkt man in der Debattenführung, das merkt man vor allem daran, dass das BSW jetzt relativ befreit, ähnlich wie die AfD, jeden landespolitischen Anlass nehmen kann, um ihre Themen da reinzubringen, die oft mit Landespolitik nichts zu tun haben. Also nur mal zwei Beispiele. Es ging um die Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt. Und dann gibt es einen BSW-Antrag dazu mit dem Titel, ich zitiere, Völkerrechtsdoppelmoral beenden, Russland-Sanktionen aufheben. So, das ist was, das wird nicht in Brandenburg entschieden, mit oder ohne BSW. Aber man merkt dann, sie versuchen dann natürlich quasi die Debatte in diese Richtung zu lenken. Oder es ging um EU-Fördermittel für Landwirtschaft. Der Antrag dazu lautet dann, starke Landwirtschaft statt EU-Rüstungswaren und Freihandelsabenteuer.
Also, ist ein kleiner Umweg, den man dann da gehen muss.
Genau. Da geht es dann auf einmal um das Mercosur-Freihandelsabkommen, was also, wo natürlich die Bundesrepublik eine Rolle spielt, aber verhandelt wird das in Brüssel auf europäischer Ebene. Und all das können Sie jetzt natürlich relativ leicht als Opposition auf diese Landesebene runterziehen.
Und bei diesem Antrag hat man ja auch gesehen, da arbeiten SPD und CDU zum Beispiel schon zusammen. Ne? Da haben Sie dann gemeinsam einen Antrag eingereicht.
die schonen sich gerade. Also die gehen sehr auf Harmonie, das hört man auch im Hintergrund. Es gab da durchaus im letzten Wahlkampf sehr deutliche Misstöne auch, gerade zwischen Dietmar Woidke, dem Ministerpräsidenten, und dem CDU-Landeschef und Fraktionschef Jan Redmann. Die haben sich, oder gerade Redmann hat Woidke sehr stark attackiert im Wahlkampf. Da hieß es, ja, die haben sich jetzt ausgesprochen, alles okay, alles Schnee von gestern. Und es gab dann jetzt auch den ersten gemeinsamen Antrag, den man gemeinsam abgestimmt hat, auch eben zu Landwirtschaftsfördermitteln. Also so die Zeichen gehen da Richtung Harmonie.
Du hast bereits angesprochen, dass man beim BSW dieses Gefühl der Befreiung jetzt dann doch spürt. Spürt man denn auch, dass die Fraktion sich politisch neu orientiert? Denn früher war man ja dann, wie du gesagt hast, auch ein bisschen gezwungen, ich sag mal, Regierungspartei zu sein und, ich sag mal, einen bestimmten Kurs mitschwimmen zu müssen, den jemand dann ja am Ende nicht mehr wollte. Deswegen ist das Ganze ja zerbrochen. Ist das jetzt eine neue BSW-Fraktion, die da im Landtag sitzt?
Neu im Sinne von kleiner. Also die, die noch zum BSW halten. Man muss sich das vor Augen halten, da sind 3 Ministerinnen und Minister und 4 Mitglieder der Fraktion ausgestiegen. Da gibt es Schnittmengen, also insgesamt 6 Personen. Und diese 9, die jetzt noch da sind, die leben in dieser Opposition auf und die haben erkennbar keine Berührungsängste zur AfD oder gegenüber der AfD. Da sind mehrere Anträge inzwischen gemeinsam abgestimmt worden. Es gab immer schon einen BSW-Abgeordneten, der auch öfter mal mit der AfD gestimmt hat, aber dass die komplette Restfraktion im Plenum sitzt und bei einem AfD-Antrag oder gemeinsam mit der AfD die Hand hebt, das ist schon neu. Und auf der anderen Seite, und das ist sehr interessant zu beobachten, umwirbt die AfD das BSW massiv. Also diese Geschichte des BSW wird einerseits mitgestützt, das sei alles eine Verschwörung. Die SPD habe von vornherein in so einer Art Masterplan die ganze Zeit gemeinsam mit der CDU darauf hingearbeitet, dass es da also Leute gibt, die das BSW verlassen würden. Diese Geschichte auch vom Betrug am Wählerwillen, die sich so nicht ganz halten lässt, aber das unterstützt die AfD-Fraktion als größte Oppositionspartei ganz stark. Und Hans-Christoph Berndt, der AfD-Fraktionsvorsitzende, umschmeichelt förmlich das BSW immer wieder und sagt, wir und ihr, AfD und BSW, wir sind doch gewählt worden für einen radikalen Neuanfang, für alles anders machen, für, das ist eben auch bei der AfD Standard, eben diese großen Themen, permanent Rüstung, Russland, Migration natürlich, in diesem Landesparlament verhandeln zu wollen. Da müssen wir doch zusammenarbeiten. Und man sieht jetzt doch eben sehr oft, wie es da gegenseitig Applaus gibt, ganz klares Nicken gibt. Und wir können mal ein Beispiel hören. Falk Peschel ist der Fraktionsgeschäftsführer, der deutlicher als bisher, werden wir gleich hören, sich auch in seiner Argumentation auf die AfD, auf Hans-Christoph Berndt, den Fraktionsvorsitzenden, bezieht.
An 2 Punkten des Gesetzentwurfs drängt sich der Verdacht auf, dass, um es mit den Worten des Abgeordneten Dr. Berndt zu sagen, ein Missbrauch des Parlaments vorliegt. Diese Gesetzesinitiative dient dazu, dass man eine Gruppe privilegieren kann, die die Regierung unterstützt. Zitat Ende.
Also ganz klar, Herr Peschel bezieht sich auf Herrn Berndt, nimmt ihn quasi als Kronzeugen für sein eigenes Argument. Und das ist nicht das einzige.
Er übernimmt sogar einfach das Argument. Also ja. er zitiert ihn. Worum geht's? Muss man vielleicht an dieser Stelle kurz sagen. Diese Gruppe, von der er gesprochen hat, 3 von diesen ausgetretenen, inzwischen eben Ex-BSW-Abgeordneten, wollen eine Gruppe gründen. Eine Gruppe in einem Parlament ist so eine Art Fraktionenleit. Ja, also die wollen dann nicht als 3 versprengte einzelne Abgeordnete sitzen. Wenn sie sich als Gruppe konstituieren, gibt ihnen das einige Vorteile. Sie haben ein bisschen mehr Rederecht, sie haben ein bisschen mehr Unterstützung, finanziell vor allem, um quasi ihre Mitarbeiter, die Büros und so weiter auszurüsten. Damit können sie natürlich auch besser arbeiten. Das heißt, sie sind sehr interessiert daran, diese Gruppe zu bilden. Werden von AfD und BSW als Verräter behandelt und als Scheinopposition, weil sie angekündigt haben, dass sie Sachpolitik machen wollen und dass sie die Regierung, die mutmaßlich dann neue aus SPD und CDU, auch gegebenenfalls, nicht immer, nicht blanko, aber wenn sie inhaltlich überzeugt sind, auch unterstützen werden. Und das wird von BSW und AfD ganz stark kritisiert.
Was ja zumindest dann, wenn man die Perspektive von AfD und vor allem BSW dann versucht mal zu verstehen, nachvollziehbar ist. Aber klar ist natürlich auch, dass jetzt hier die Diskussion dann aufkommt, sieht man an dieser Brandenburger AfD-Fraktion, sieht man an dieser Brandenburger BSW-Fraktion so ein Stück weit die Frage beantwortet, ob die Brandmauer zwischen dem BSW und der AfD tatsächlich dann noch existieren kann. Es gibt ja durchaus Leute im BSW, die haben das schon in Frage gestellt, ob es diese Brandmauer geben sollte.
Ja, viel mehr noch. Also innerhalb des Brandenburger BSW wird ein Zitat immer wieder rumgereicht von Parteigründerin Sarah Wagenknecht, die gesagt hat, wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, werden wir deshalb nicht behaupten, der Himmel sei grün. Und das ist natürlich grob vereinfacht, wenn wir von Zusammenarbeit auf einer politischen Ebene sprechen. Aber Brandmauer, dieses ganze Konzept Brandmauer, dieses ganze Konzept, wir müssen dort Abstand halten, auch um diese Partei, die an die Grundfesten des Systems gehen möchte, um die nicht zu normalisieren, das war im BSW ja nie mehrheitsfähig und im Brandenburger BSW ist es das überhaupt nicht.
Dann lass uns über ein Thema sprechen, an dem man diese neue Dimension, an dem man die neue Dynamik im Brandenburger Landtag durchaus auch nochmal erklären kann, nämlich es geht um ein ganz, ganz wichtiges Gremium. Keinen Ausschuss wohlgemerkt, sondern ein Gremium, nämlich die Parlamentarische Kontrollkommission. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist diese PKK, wie sie abgekürzt wird?
Ja, PKK ist mal so ein bisschen so eine
unglückliche Abkürzung.
Irreführende Abkürzung. Es geht nicht um die kurdische Untergrundorganisation. Es geht um die Parlamentarische Kontrollkommission. Das muss man ein bisschen auseinanderhalten, weil mit dieser Mehrheitsverschiebung im Landtag alle möglichen, auch anderen Ausschüsse neu besetzt werden mussten. In den meisten Ausschüssen, Gesundheitsausschuss, Bildungsausschuss etc., ist das kein Problem. Weil da entsenden einfach Fraktionen ausgewählte Mitglieder dahin. Dann hat die BSW-Fraktion ein Anrecht auf 2 oder 3 Mitglieder dort, schickt die dahin, fertig, kein Problem. Die Parlamentarische Kontrollkommission ist dafür da, den Verfassungsschutz zu kontrollieren. Und das ist ein anderer Schnack. Das ist kein Ausschuss, es ist ein Gremium, das muss gewählt werden. Also wer da rein will, muss vom gesamten Plenum gewählt werden und die Mehrheit dafür kriegen. Und das ist hochgeheim. Also die tagen auch nicht irgendwo in irgendeinem Sitzungsraum, sondern da gibt es einen abhörsicheren Raum. Die dürfen da keine Telefone mit reinnehmen, weil sie dort wirklich Verschlusssachen zu sehen bekommen. Und diese Parlamentarische Kontrollkommission muss jetzt auch neu besetzt werden. Gar nicht so sehr, weil sich die Mehrheitsverhältnisse verschoben haben, sondern weil einer der 3, die dort drin sitzen, stand jetzt, drin saßen, André von Ossowski war, ein BSW-Abgeordneter, der ausgetreten ist und jetzt diese Gruppe aufmachen möchte. Und der darf dann natürlich nicht mehr weiter fürs BSW da drin sitzen.
Und kann dann aber nicht einfach wieder da reingewählt werden, beziehungsweise wird es wahrscheinlich auch nicht, weil er natürlich jetzt die Mehrheiten auch nicht mehr bekommt. Er hat ja auch nicht mehr die Rückendeckung seiner ehemaligen Fraktion.
Genau, er kandidiert natürlich, er möchte das gern. Es ist überschaubar, die Wahrscheinlichkeit, dass ihm das gelingt, aber das muss man sehen. Der Streit jetzt ist folgender. Diese PKK bestand aus 6 Personen zum Zeitpunkt der letzten Wahl. Die PKK ist zuständig für die Überwachung, für die Kontrolle des Verfassungsschutzes. Also der Verfassungsschutz, der die AfD überwacht und als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Wir erinnern uns, große Affäre damals, Rücktritt von der Innenministerin Katrin Lange im Mai 2025. Also das hat ordentlich Welle gemacht in Brandenburg. Und aus Sicht der anderen Parteien ist es natürlich nicht wünschenswert, dass die Partei, die vom Verfassungsschutz überwacht wird, die AfD, gleichzeitig den Verfassungsschutz überwacht. Was man da merkt, ist natürlich ganz großes Misstrauen gegenüber der AfD. Also wir können mal stellvertretend CDU-Chef Jan Redmann hören, der das sehr klar, finde ich, ausdrückt.
Sie müssen sehen, die PKK ist ein Gremium, das über sehr viele geheime Sachen berät, wo teilweise auch Leib und Leben von abhängt. Nämlich wenn es zum Beispiel um die Identität von V-Personen und dergleichen geht, um Informationen, die Rückschlüsse auf die Identität von Ermittlern zulassen. Und da müssen besonders hohe Maßstäbe angesetzt werden, um ein Geheimnisverrat zu verhindern, um vielleicht auch manchmal unbeabsichtigtes Ausplaudern von Details zu verhindern. Insofern bin ich bei einer PKK eher für eine kleinere Größe als für eine größere.
Eine kleinere Größe heißt dann wie viele Leute?
Eine kleinere Größe heißt, Redmann möchte, dass wir auch die SPD unverändert bei 3 Personen lassen. Jetzt haben wir 4 Parteien im Landtag. Vertreten waren jetzt SPD und BSW als die Koalitionsparteien und die CDU stand jetzt für die Opposition. Das wird sich natürlich verändern, aber wir hören, die AfD ist nicht mit drin. Jetzt kommt natürlich die AfD und sagt, das kann wohl nicht wahr sein. Wir müssen doch da vertreten sein und schlägt vor, beantragt auch eine Vergrößerung der PKK von 3 auf 9 oder sogar 13 Abgeordnete. Und dann nach dem Spiegelbildprinzip, also tatsächlich entsprechend der Größenverhältnisse im Landtag. Und Da drucksten alle so ein bisschen rum. Im Kern läuft es auf das hinaus, was ich gerade sagte. Die Befürchtung ist, wenn AfD-Leute da drin sitzen, dann mitkriegen, welche V-Leute beispielsweise die AfD überwachen oder was da als nächstes geplant ist oder was aktuelle Erkenntnisse sind, wo vielleicht irgendwo mitgelesen wird. Ist die Sorge groß, dass sie das genau an die Stellen in der AfD weiterreichen und damit natürlich irgendwie die ganze Verfassungsschutzarbeit kompromittieren? Der Innenminister René Wilke hat das am Donnerstag in der Landtagsdebatte auch nochmal sehr deutlich ausgedrückt. Man muss als Fußnote dazu sagen, René Wilke ist natürlich gleichzeitig verantwortlich für den Verfassungsschutz als Innenminister. Also er spricht da jetzt nicht fürs Parlament, sondern eigentlich eben in dieser Innenministerfunktion. Aber wir können ihn trotzdem mal hören.
Weil sie so gute Kumpels sind von Russlands Putin und sich so gerne dort treffen. Weil sie so eng verflochten sind mit der Magerbewegung und sich damit so rühmen. Müssen wir uns Sorgen machen angesichts von Sabotageakten, angesichts von Spionen hier in diesem Land, was sie mit den Informationen machen würden, zu denen sie dann Zugang bekommen. Weil wir uns Sorgen machen, dass sie sich als Patrioten bezeichnen, aber mit genau ihrem Handeln eigentlich den deutschen Interessen am meisten schädigen und zuwiderhandeln. Deswegen machen wir uns Sorgen und müssen uns Sorgen machen, ob solch sensible Informationen, die unserem Land schädigen können, bei Ihnen in guten Händen sind.
Und dazu muss man ja sagen, diese Vermutung oder die Angst, Befürchtung, dass die AfD über die Parlamente an Informationen kommt, die sie dann weiterreichen könnte eventuell, das gibt es ja durchaus auch in anderen Zusammenhängen. Es gab ja auch schon Mitarbeitende der AfD, zum Beispiel im Bundestag, bei denen man, Verbindungen ins Ausland zu teils, feindlichen Kräften durchaus meint nachgewiesen zu haben. Ich vermute, die AfD sieht es alles ein bisschen anders.
Es gab vor allem auch in anderen Landesparlamenten eine auffällige Häufung an kleinen Anfragen, die sich mit Rüstungspolitik, mit kritischer Infrastruktur beschäftigt haben, mit der Frage, wo ist eigentlich welches Militärgerät stationiert, wie läuft die Drohnenabwehr, wo es durchaus die Sorge gab. Bewiesen ist das nicht, soweit ich weiß, aber es gab durchaus die Sorge, dass da vielleicht Informationen gesammelt werden, die dann auch weitergereicht werden und im Zweifel genau für die interessant sein könnten, die dort Drohnen über Bundeswehrkasernen fliegen lassen. Aber das mit aller Vorsicht, ne? Weil das ist nicht nachgewiesen, das ist eine Sorge. Die AfD, wir haben sie bei René Wilke gerade im Hintergrund gehört, die sagen, das ist ohnehin die Arbeit des Verfassungsschutzes, unsere Überwachung, dass wir hier als rechtsextrem eingestuft werden, das ist alles politisch instrumentalisiert. Also das ist nicht rechtsstaatlich sauber. Und Dennis Holoch ist der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, der in dieser Debatte mit René Wilke sich da sehr scharf geäußert hat und eben gerade Wilke angegriffen hat als sozusagen Beispiel für politische Instrumentalisierung, weil, muss man dazu sagen, Wilke als Innenminister eine Pressemitteilung rausgegeben hat, in der er das Treffen einer AfD-Abgeordneten mit dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner,
wo Frau Contré war das.
Lena Contré, zum Sellner nennt es immer Remigration, ist so ein verbrämter Begriff eigentlich für massenhafte Abschiebungen, zumindest in Sellners Konzeption sehr wahrscheinlich eben auch in Bezug auf Menschen, die den deutschen Pass haben. Und da hat sich Wilke sehr deutlich dazu, sehr scharf geäußert. Und Dennis Holoch von der AfD wiederum nimmt das als Anlass zu sagen, dem kann man nicht trauen.
Ihre bisherigen Aussagen und Ihre durchgehende Geringschätzung der Opposition im Land sagt mir, Ihr antifaschistischer Kampf gegen unser aller Freiheit und Demokratie ist noch nicht beendet. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen ist nun allen bewusst, welche Bedeutung der Parlamentarischen Kontrollkommission in so einer Situation zukommt. Wenn der Innenminister solch eine Geisteshaltung an den Tag legt, ein Geheimdienst in der Hand von Herrn Wilke, muss sich also deutlich der Kritik aussetzen, nicht rechtsstaatlich zu handeln. Und es ist die Aufgabe aller Fraktionen hier im Landtag, dieses Land vor solch einem entgrenzten Geheimdienst und solch einem entgrenzten Innenminister zu schützen.
Was glaubst du, wie gehen CDU und SPD jetzt mit dieser Situation um? Gerade auch die Besetzung der PKK.
Also im Moment verschieben sie es schlichtweg. Die Argumentation der SPD ist, ganz klar ist ja, dass in diese PKK zwei Mitglieder, zwei Abgeordnete für die beiden Parteien der Regierungskoalition entsandt werden oder gewählt werden müssen, aber dafür aufgestellt werden. Und es gibt ja noch keine Regierungskoalition. Wenn wir keine Koalition haben, können wir niemanden entsenden. Fertig. Jetzt wird das Ganze erstmal pausiert. Das ist natürlich aus SPD- und CDU-Sicht auch eine relativ bequeme Situation, weil von diesen dreien, die bisher da waren, SPD, CDU, BSW, ist der BSW-Abgeordnete Ossowski raus. Im Moment sind es also nur zwei Personen für SPD und CDU, die den Verfassungsschutz kontrollieren. Also aus deren Perspektive ist das auch ein Zustand, den man auch erstmal eine Weile halten kann. Aber die Debatte ist nur verschoben. Das wird sicherlich nochmal kommen. Gleichzeitig sind dann die Mehrheitsverhältnisse klar. Der Antrag der AfD, die PKK zu vergrößern, damit sie selbst reinkommt, der ist auch abgelehnt worden in dieser Woche. Also ich wäre sehr überrascht, wenn sich da nochmal was dran ändert. Aber auch hier sehen wir AfD, BSW rücken zusammen. Das BSW hat zwar diesen AfD-Antrag nicht mit unterstützt, ist aber selbst auch dafür, die PKK zu vergrößern, um selbst bessere Chancen zu haben, auch wieder drin zu sein, hat aber auch kein Problem damit, dass die AfD in der PKK den Verfassungsschutz überwacht, der wiederum die AfD überwacht.
Eine hochkomplexe Situation gerade im Brandenburger Landtag, während noch die Koalitionsverhandlungen laufen. Jetzt die Diskussion über die Besetzung dieses extrem wichtigen parlamentarischen Kontrollgremiums. Danke dir, Martin, für die Einschätzungen und wir werden dann natürlich weiter dranbleiben und sicherlich auch hier und anderswo im Programm weiter drüber sprechen. Danke dir.
Sehr gerne.
Ja, vor einer Woche haben wir hier im Podcast sehr intensiv darüber gesprochen. Im Berliner Abgeordnetenhaus beginnt gerade ein Untersuchungsausschuss, damit die sogenannte Fördergeldaffäre aufzuklären. Es geht um die Frage, ob die Vergabe von Fördermitteln für Antisemitismusbekämpfung in der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt in den letzten beiden Jahren korrekt gelaufen ist oder nicht. Während das losgeht, gibt es schon neuen Ärger und diesmal geht es um Gelder, die für dieses Jahr, für 2026 eingeplant waren. Und bei mir ist Sabine Müller aus unserer landespolitischen Redaktion in Berlin. Sabine, vielleicht nochmal ganz kurz, der Fördergeldskandal bezog sich auf alte Sachen, alte Gelder. Was ist jetzt aktuell, um wie viel Geld geht es da?
Genau, das, was jetzt der Untersuchungsausschuss anfängt zu untersuchen, waren eben die letzten beiden Jahre, vor allem auch, was im letzten Jahr passiert ist, auch mögliche politische Einflussnahme auf Entscheidungen. Und jetzt geht es darum, dass auch in diesem Haushalt, in diesem laufenden Doppelhaushalt 26/27 Geld eingestellt ist für den Kampf gegen Antisemitismus, auch für die Förderung des interreligiösen Dialogs. Das sind diesmal 8 Millionen Euro. Und diese 8 Millionen Euro sind im Moment komplett gesperrt. Das heißt, es fließt im Moment kein einziger Cent.
Warum sind diese Gelder gesperrt? Der Kampf gegen Antisemitismus ist ja etwas, worüber man sich, also jetzt zumindest im Senat nach meinem Kenntnisstand, nicht wirklich streitet. Also das ist ja auch im
Abgeordnetenhaus streitet man sich da nicht drüber. Ich habe gesprochen mit Alexander Freier-Winterwerp. Der sitzt für die SPD im Hauptausschuss und der hat sehr klar gesagt, ja, also CDU und SPD im Hauptausschuss hätten eben die Mittel für das Jahr jetzt erstmal gesperrt, weil, sagt er, wir nicht zufrieden waren mit der Verausgabung der Mittel eben in den beiden Jahren davor. Er hat gesagt, da sei viel gefördert worden, was naja nicht unbedingt immer was mit Antisemitismus zu tun hatte. Und er hat jetzt gesagt, der Hauptausschuss wolle das Ganze mal in geordnete Bahnen lenken. Und deswegen solle die Kulturverwaltung oder die Verwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt, ist ja wichtig, weil es geht ja eigentlich um den zweiten Teil dieser Verwaltung, die solle jetzt einfach mal sehr deutlich sagen, was soll eigentlich gefördert werden? Wo soll das Geld hingehen? Und dann sagt der SPDler, geben wir die Mittel auch frei. Aber im Moment sieht er das noch nicht so. Sagt also, wir wollen da keinen Freifahrschein geben. Die müssen uns genaue Informationen liefern.
Das heißt also, die SPD blockiert jetzt in der Koalition die Mittelvergabe, weil sie die Argumente aufgreift der Kritiker, die sich auf die Fördergeldaffäre beziehen und sagen, damals ist das Geld nicht sauber ausgegeben worden. Jetzt machen wir hier erstmal einen Stopp. Und ihr müsst uns jetzt erstmal erklären, wofür ihr eigentlich das Geld ausgeben wollt.
Das ist ein gemeinsames Vorgehen von CDU und SPD. SPD kann ja nichts alleine entscheiden. Klar, im Hauptausschuss, das haben die Regierungsfraktionen zusammen entschieden, dass sie das jetzt erstmal sperren wollen und dass sie da noch Informationen haben wollen.
Aber heißt das nicht auch, dass so ein Stück weit dann die CDU bei dieser Argumentation ja sich selbst auch ein kleines bisschen in die Kritik nimmt? Denn der Fördergeldskandal bezieht sich ja vor allem bislang zumindest auf Mittel, die vor allem auf Druck von der CDU-Fraktion vergeben wurden. Wenn die jetzt sagen, da müssen wir mal ganz grundsätzlich was klären, scheint da ja wirklich was schiefgelaufen zu sein.
Also das ist der Vorwurf, vor allem auch der Grünen und der Linken, dass diese Mittel auf ungebührlichen Druck von CDU-Abgeordneten vergeben worden sein sollen. Das wird der Ausschuss überprüfen, da werden wir dann mal eine Antwort kriegen. Aber selbst die amtierende Senatorin Sarah Wedel-Wilson, die sagt relativ klar, dass das nicht alles super gelaufen ist in den letzten zwei Jahren. Da gibt es eigentlich keine Streitigkeiten mehr drüber, weil die Verwaltung war wirklich langsam darin, das Geld auszugeben. Die jetzige Senatorin sagt relativ klar, wir hatten auch eigentlich keine Expertise für Antisemitismus. Das Geld war bei uns eigentlich an der falschen Stelle. Ja, das liegt eigentlich in einer anderen Verwaltung. Also es liegt in der Verwaltung, die vorne mit Arbeit und Soziales beginnt und wo hinten auch noch Antidiskriminierung drin ist, eine SPD-Verwaltung. Also von daher, dass grundsätzlich nicht alles so gut gelaufen ist, sprich, dass man das Geld nicht schnell genug auf die Straße bekommen hat. Das ist eigentlich Konsens, aber tatsächlich der Untersuchungsausschuss muss eben auch noch ein paar andere Fragen klären. Du hast es angesprochen, gab es zum Beispiel Einflussnahme, wo wurden die üblichen Verfahren, auch was die Haushaltsordnung angeht, eventuell so übergangen, dass es nicht nur ein Geschmäckle hat, sondern ein richtiges Problem ist.
Der Skandal, der da jetzt im Untersuchungsausschuss, der mutmaßliche Skandal, der da aufgearbeitet wird im Untersuchungsausschuss, bezieht sich auf die Zeit hauptsächlich vor der Amtszeit von Frau Wedel-Wilson. Jetzt ist sie die Senatorin. Wie reagiert sie denn jetzt auf den aktuellen Stopp oder die Sperre dieser Gelder? Denn das kann ihr ja, auch wenn sie eingeräumt hat, dass in der Vergangenheit was falsch gelaufen ist, auch nicht wirklich gefallen. Denn jetzt ist es ihr Problem, ganz direkt.
Na, das gefällt ihr natürlich überhaupt nicht. Also sie gibt sich da relativ diplomatisch, sagt, natürlich sei das das gute Recht der Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Abgeordnetenhaus, auch den Haushalt zu steuern, ne? Haushaltsgesetzgeber und so weiter, letztes Wort und so. Aber sie sagt schon sehr klar, dass es natürlich ein großes Problem ist, weil es jetzt eben Wartezeit gibt. Also die Gelder sollten eigentlich ausgegeben werden, werden gerade nicht ausgegeben. Die Kulturverwaltung hat auch einen Vorschlag gemacht, wie das gehen soll. Also sie hat schon mal Informationen geliefert. Das hat CDU und SPD im Hauptausschuss aber nicht gereicht. Sarah Wedel-Wilson sagt jetzt, sie hofft drauf, dass gemeinsame Gespräche, gemeinsame Absprachen, Kommunikation jetzt dafür sorgen, dass das doch relativ schnell geht. Also sie hat auch davon gesprochen, naja, innerhalb der Koalition gäbe es da offensichtlich noch Absprachebedarf. Also sie hofft, dass das aber jetzt relativ schnell geht, dass man da doch eine Einigung hinbekommt.
Wir wollen auch noch über die Reaktion der Opposition sprechen, aber nur um noch das nochmal zu verstehen, was da jetzt gerade politisch auch läuft. Wenn das eine gemeinsame Aktion von CDU und SPD im Abgeordnetenhaus ist, dann ist da ja ein Stück weit auch diese CDU-Fraktion, der diese Vorwürfe gemacht werden zur Mittelvergabe in den letzten 2 Jahren, mit daran beteiligt, dass jetzt erstmal die Gelder gesperrt sind. Das ist schon irgendwie auch ein bisschen absurd, oder?
Naja, eigentlich passt es schon zusammen, weil die CDU extrem unglücklich damit war, auch wie die Vergabe der Gelder in 2024 gelaufen ist. Und deswegen kam es ja dann auch zu diesem Handeln in 2025, dass da so eine Art Sondertopf aufgelegt wurde oder ein Sonderweg, Geld auszugeben für diese, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Projekte von besonderer politischer Bedeutung, die vor allem von der CDU-Fraktion vorgeschlagen worden waren. Also von daher auch die CDU hat ja gesagt, da sind Dinge nicht so gut gelaufen, wir müssen Dinge anders machen und das führt eben zu der Situation, die wir jetzt haben.
Ja, und an der Stelle wichtiger Hinweis von dir, Sabine, wer den Deep Dive in diese ganze Geschichte braucht und letzte Woche die Folge nicht gehört hat, unbedingt nochmal reinhören, da erklärst du auch nochmal diese ganzen Zusammenhänge, um wie viele Dokumente es da eigentlich geht. Es ist viel, es ist wirklich viel und wie du das alles auseinandernimmst und was da zum Teil auch schon drin steht. Und wir werden natürlich auch weiter dranbleiben. Dann kommen wir kurz zur Opposition. Wie geht die jetzt damit um? Weil der ist ja der Kampf gegen Antisemitismus auch nicht ganz unwichtig.
Ja, die Opposition ist nicht glücklich. Da habe ich mit dem Grünen André Schulze gesprochen aus dem Hauptausschuss und der hat relativ klar gesagt, das kann jetzt so nicht weitergehen. Also er hat gesagt, wir als Parlament müssen hier jetzt aus dem Quark kommen. Hat gesagt, die Koalition erweise da dem Kampf gegen Antisemitismus einen Bärendienst, eben weil da jetzt keine Gelder fließen. Er hat gesagt, die Kulturverwaltung hat was vorgelegt. Das fand er auch absolut okay. Meinte, er kann sich schon vorstellen, warum die Koalition manches auch nicht so gut fand. Unter anderem sind nämlich von diesen 8 Millionen 5 Millionen vorgesehen für einen Aktionsfonds, wo eine Fachjury entscheidet, was gefördert wird und was nicht. Da kann man dann Projekte einreichen und die Fachjury entscheidet dann, ob sie das gut findet. Und das ist tatsächlich, das haben wir auch von der SPD gehört, findet die Koalition ein bisschen viel. Die sagt, na, kann das denn überhaupt noch ausgegeben werden in diesem Jahr, wenn wir jetzt erst wieder anfangen mit Antragsverfahren und so weiter. Und die Grünen sagen einfach, sie finden, was die Kulturverwaltung jetzt vorgelegt hat an Informationen dazu, was sie damit machen will, das reicht. Man müsse diese Gelder jetzt freigeben.
Denn du hast eines dieser betroffenen Projekte, die da auf Geld warten, besucht. Wie stellt sich für die Situation jetzt dar? Es klingt sehr vergleichbar mit Situationen, die wir zur Zeit der großen Haushaltskürzungen hatten bei anderen sozialen Trägern, die auch darauf angewiesen sind, dass der Senat, das Land Berlin oder der Bezirk ihnen dann öffentliche Gelder zur Verfügung stellt.
Die Situation ist sowieso schwierig für Projekte, die immer von Jahr zu Jahr gucken müssen, dass sie wieder Gelder kriegen. Da ist es immer schwierig zu wissen, sozusagen schaffen wir nahtlos den Anschluss mit dem Geld, können wir immer unsere Leute halten. Und das ist jetzt natürlich einfach nochmal potenziert, weil eben, ich meine, wir haben jetzt Ende Januar, Anfang Februar und es ist immer noch nicht klar, wie geht's weiter. Wir waren beim Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Das ist ein Verein, die beobachten sehr genau, was sich sowohl im Netz als auch auf den Straßen tut, wenn es um Antisemitismus geht. Also bei Demonstrationen, was da an Israel-Hass geschrien wird, was im Netz geschrieben wird und so weiter. Machen wirklich wichtige Arbeit, machen auch gute Filme darüber. Und da haben wir mit Levi Salomon gesprochen, dem Sprecher. Und der hat gesagt, Wir leiden gerade richtig. Er hat erzählt, sie hätten 4 wirklich ganz tolle, hochtalentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die sie jetzt entlassen mussten, weil sie eben überhaupt nicht wissen, wie geht's weiter. Er hat im Dezember hatte er gesagt, wir brauchen Geld, hat einen Antrag auch gestellt bei der Kulturverwaltung. Da war dann die Antwort, kommen Sie im Februar nochmal auf uns zu, da haben wir dann hoffentlich ein Förderverfahren. Ich würde jetzt mal bezweifeln, dass es tatsächlich im Februar schon klappt. Und Levi Salomon sagt halt, die Leute sind jetzt vermutlich auch weg. Die hatten sich gerade gut bei uns eingearbeitet. Die haben wirklich tolle Sachen gemacht. Und die haben sich jetzt aber auch was anderes gesucht. Die kriegen wir dann nicht einfach in 4 Monaten wieder, wenn dann hoffentlich tatsächlich das Geld kommt. Also für viele Projekte ist das wirklich ein Problem. Ich habe auch mit einem anderen Projekt Kontakt gehabt, Institut für Neue Soziale Plastik. Das ist sehr künstlerisch auch, was die machen zum Thema Antisemitismus. Die haben auch gesagt, wir konnten nicht alle Leute halten, weil eben das sich jetzt alles so verzögert und wir nicht wissen, wann das nächste Geld kommt.
Da kommt natürlich dann diese Diskussion wieder hoch, die wir von vielen Bereichen, von vielen Trägern in Berlin immer wieder hören. Es wäre schön, die würden sich wünschen, wenn man sie auch mal über ein Jahr hinaus für eine längere Zeit finanzieren würde.
Das ist übrigens auch was Alexander Freier-Winterwerp von der SPD sagt. Der würde von der Kulturverwaltung eigentlich gern 2 Dokumente jetzt sehen für diesen Hauptausschuss. Nämlich 1, wo sie sagt, das sind Projekte, die sollen weiter gefördert werden. Das können wir sofort entsperren. Und dann nochmal eben Geld, was in diesen Aktionsfonds geht, wo man sich nochmal extra bewerben muss. Also der würde sozusagen das gerne zweigeteilt machen, damit eben auch Projekte, die man kennt, die man schon lange fördert, einfach die Sicherheit haben, es geht weiter.
Dann abschließend, Sabine, die Frage, wie schnell kann denn das jetzt für die Träger, die jetzt auf das Geld warten, gelöst werden?
Naja, die nächste Sitzung vom Hauptausschuss ist am 18. Februar, also ist auch noch ein bisschen was hin. Ja. Die Hoffnung ist, dass es da eine Einigung gibt. 100% sicher ist es aber nicht nach allem, was ich so höre. Aber selbst wenn dann am 18. Februar die Klarheit herrscht, wenn es um diese Gelder geht, die über diesen Aktionsfonds, also wo eine Fachjury es geben muss, wo man sich bewerben muss, wo eine Auswahl getroffen werden muss, das wird alles noch dauern. Also selbst wenn wir Mitte Februar jetzt eine Einigkeit hätten, dann würde nicht irgendwie Anfang März oder Ende März oder auch Anfang April für viele Projekte das Geld fließen. So schnell würde das nicht gehen.
Dann, Sabine, werden wir da weiter dranbleiben, gucken, wie sich das entwickelt. Hoffen natürlich, dass da schnell eine Einigung da ist, gerade auch für die Träger und für die Projekte. Dir erstmal vielen Dank für die Einschätzung.
Sehr gerne.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Zum Schluss natürlich noch der Tipp aus unserer Podcast-Schmiede. Unser Geheimdienst-Podcast Dark Matters ist zurück mit 9 Folgen, in denen es unter anderem darum geht, wie hybride Kriegsführung und die Geheimdienste zusammenpassen, was Wegwerfagenten sind und wie der russische Geheimdienst in Deutschland mutmaßliche Kriegsverbrecher jagt. Dark Matters, unser Geheimdienst-Podcast in der ARD-Mediathek. Und da gibt es auch uns, die Spreepolitik, dort und auf allen anderen gängigen Podcast-Playern. Falls Ihnen gefällt, was Sie hören, lassen Sie uns gern ein Abo da. Tschüss, bis nächste Woche, sagt Sebastian Schöbel.